Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen. AFU Halberstadt. Deutsch. Hörverstehen. Stufe C1. Teil 1.
Sie hören im deutschsprachigen Radio ein Interview mit einem Wissenschaftler zum Thema Wissenschaft in Zeiten der digitalen Revolution. Hören Sie dieses Gespräch zweimal und lösen Sie die Aufgaben. Kreuzen Sie zum Schluss die richtigen Lösungen A, B oder C auf dem Antwortbogen an. Bevor Sie sich das Gespräch anhören, lesen Sie bitte alle Aussagen durch. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Achten Sie auf das Beispiel.
Hören Sie jetzt das Interview. Immer mehr Forscherinnen und Forscher nutzen Facebook, Wikipedia und Co. für ihre Arbeit. Darüber unterhalten wir uns mit Dr. Guido Scherb, einem der wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, der uns erklärt, wie das die Wissenschaft verändert. Herr Scherb, wie oft haben Sie heute schon geschaut, ob irgendwelche wichtigen E-Mails eingegangen sind? Haben Sie eventuell schon geblockt?
Naja, heute Vormittag in der Bahn war es schwierig. Ansonsten reserviere ich mir ein Zeitfenster und lese und, wenn nötig, beantworte meine Mails in der Regel alle 15 Minuten. Und zu Ihrer anderen Frage, privat betreibe ich keinen Blog, aber im Forschungsverbund Science 2.0 haben wir einen Blog und dort versuche ich auch etwas beizutragen. Dazu bin ich heute leider auch nicht gekommen.
Der Zusatz 2.0 taucht inzwischen fast überall auf. Was genau bedeutet er?
Das leitet sich von Web 1.0 und Web 2.0 ab. Mit Web 1.0 bezeichnet man das Read Web, also das lesbare Web mit statischen Seiten. Der Nutzer kann nur konsumieren, nicht produzieren. Web 2.0 ist das sogenannte Read-Write Web. Das heißt, man liest nicht nur, sondern schreibt auch etwas, beispielsweise eigene Inhalte oder Kommentare. Da diese sogenannten Web 2.0-Anwendungen häufig einen sozialen Charakter haben, wird auch der Begriff Social Web bzw. Social Media verwendet.
Und was ist Science 2.0?
Science 2.0 bedeutet, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler moderne Web-Technologien wie Social Media nutzen, um sich den Forschungsalltag zu erleichtern und die Kommunikation untereinander zu verbessern. Da hört aber die Innovation nicht auf. Bei Science 2.0 geht es auch um die sogenannten Open Science und Open Access.
Wie kann man sich Open Science in der Praxis vorstellen?
Wenn es zum Beispiel eine durch ein Bakterium ausgelöste Epidemie zu bekämpfen geht, kann Open Science sehr hilfreich sein. Und das war mehrmals der Fall. Zunächst wurde die DNA des entsprechenden Bakteriums bestimmt und anschließend unter einer freien Lizenz veröffentlicht. So konnten sich weitere Wissenschaftler an der Analyse beteiligen. Die Ergebnisse wurden über Blogs und Wikis zusammengetragen, frei zugänglich gemacht und diskutiert. Am Ende kamen sogar gemeinschaftliche Open-Access-Publikationen heraus.
Laut einer deutschlandweiten Umfrage unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nutzen 99% von ihnen Wikipedia. 95% tun das sogar im beruflichen Kontext. Ist Wikipedia seriös genug für die Wissenschaft?
Für die Vermittlung wissenschaftlichen Wissens ist Wikipedia sehr sinnvoll. Ich benutze es selbst oft, um Begriffe nachzuschlagen nach dem Motto: Was bedeutet das nochmal und wie hängt das mit anderen Begriffen zusammen? Und jeder gute Wikipedia-Artikel hat entsprechende Literaturhinweise, über die man bei Bedarf weiter recherchieren kann. Das Verweisen auf Wikipedia-Artikel in wissenschaftlichen Arbeiten ist aber nach wie vor unüblich und unerwünscht, insbesondere wenn es wissenschaftliche Literatur zu dem Thema gibt.
Kommen wir nun noch einmal auf unser Thema zurück. Gibt es auch den Wissenschaftler 2.0?
Wir haben im Rahmen der vorhin erwähnten Umfrage 4 Social-Media-Typen in der Wissenschaft identifiziert. Der zielstrebige Typ nutzt die Social-Media-Kanäle durchschnittlich oft, also einmal wöchentlich, sieht die Themen Sicherheit und Privatheit im Social Web aber kritisch. Viel häufiger als dieser Typ tritt der technikbegeisterte Typ in Erscheinung. Er ist insgesamt aufgeschlossener gegenüber den technischen Neuerungen. Als Randgruppen existieren der klassische Typ, der Professor, der diese Technologien eher nach Aufforderung benutzt als aus eigenem Antrieb, und der Technikfreak, dem Vorreiter in allen Social-Media-Entwicklungen.
Besteht bei Veröffentlichungen im Netz nicht die Gefahr, dass andere Forscher die eigenen Ideen aufgreifen und somit den Erfolg für sich verbuchen?
Diese Befürchtung existiert noch bei vielen, insbesondere bei der Publikation von Forschungsdaten. Generell wird aber auch das Potenzial gesehen, die eigene Forschung über entsprechende Diskussionen im Social Web zu verbessern. Nur benötigt Bloggen und Twittern eben auch Zeit, wovon Wissenschaftler per se wenig haben. Und ein wissenschaftliches Blog wird in der Regel auch nicht in der klassischen Bewertung von Wissenschaft berücksichtigt. Der gute Forscher von heute erwirbt viele Drittmittel, publiziert in angesehenen Zeitschriften und nicht im Netz und lehrt an der Universität.
Wie kann man dennoch die Wissenschaftler zu mehr Online-Präsenz bewegen?
Es gibt bereits Ansätze, die die Bewertung von wissenschaftlicher Qualität mit der Präsenz des Wissenschaftlers im Social Web verbinden. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Veröffentlichungen eines Forschers, der auch gern bloggt und twittert, nicht gezwungenermaßen einen niedrigeren wissenschaftlichen Wert haben müssen. Diese Schlussfolgerung könnte den entscheidenden Anstoß geben.
Die erhöhte Webpräsenz erzeugt eine größere Transparenz. Wie weit öffnet sich auch der Zugang zur Wissenschaft?
Weit. Bei Citizen Science-Projekten zum Beispiel beteiligen sich Bürger an Forschungsaktivitäten. Sie zählen und klassifizieren dann etwa Vögel, die sie in ihrem Garten sehen, und melden diese beispielsweise über eine Smartphone-App. Mithilfe der Webtechnologien kann die Arbeit der Datenerfassung auf eine viel größere Gruppe als die der Wissenschaftler verteilt werden. Social-Media-Technologien können diese sogenannte bürgerbeteiligte Forschung unterstützen und fördern.
Werden wir auch ein Science 3.0 erleben?
Eins steht fest: Auch zukünftig werden geeignete Technologien für die Wissenschaft übernommen. Man kann gespannt auf die weiteren Entwicklungen schauen, die schon heute diskutiert werden. Beispielsweise das Web 3, das Internet, in dem Maschinen Informationen selbstständig interpretieren und weiterverarbeiten können. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um Ihre Notizen zu ergänzen und zu korrigieren.
Jetzt hören Sie das Interview noch einmal.
Immer mehr Forscherinnen und Forscher nutzen Facebook, Wikipedia und Co. für ihre Arbeit. Darüber unterhalten wir uns mit Dr. Guido Scherb, einem der wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, der uns erklärt, wie das die Wissenschaft verändert. Herr Scherb, wie oft haben Sie heute schon geschaut, ob irgendwelche wichtigen E-Mails eingegangen sind? Haben Sie eventuell schon geblockt?
Naja, heute Vormittag in der Bahn war es schwierig. Ansonsten reserviere ich mir ein Zeitfenster und lese und, wenn nötig, beantworte meine Mails in der Regel alle 15 Minuten. Und zu Ihrer anderen Frage, privat betreibe ich keinen Blog, aber im Forschungsverbund Science 2.0 haben wir einen Blog und dort versuche ich auch etwas beizutragen. Dazu bin ich heute leider auch nicht gekommen.
Der Zusatz 2.0 taucht inzwischen fast überall auf. Was genau bedeutet er?
Das leitet sich von Web 1.0 und Web 2.0 ab. Mit Web 1.0 bezeichnet man das Read Web, also das lesbare Web mit statischen Seiten. Der Nutzer kann nur konsumieren, nicht produzieren. Web 2.0 ist das sogenannte Read-Write Web. Das heißt, man liest nicht nur, sondern schreibt auch etwas, beispielsweise eigene Inhalte oder Kommentare. Da diese sogenannten Web 2.0-Anwendungen häufig einen sozialen Charakter haben, wird auch der Begriff Social Web bzw. Social Media verwendet.
Und was ist Science 2.0?
Science 2.0 bedeutet, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler moderne Webtechnologien wie Social Media nutzen, um sich den Forschungsalltag zu erleichtern und die Kommunikation untereinander zu verbessern. Da hört aber die Innovation nicht auf. Bei Science 2.0 geht es auch um die sogenannten Open Science und Open Access.
Wie kann man sich Open Science in der Praxis vorstellen?
Wenn es zum Beispiel eine durch ein Bakterium ausgelöste Epidemie zu bekämpfen geht, kann Open Science sehr hilfreich sein. Und das war mehrmals der Fall. Zunächst wurde die DNA des entsprechenden Bakteriums bestimmt und anschließend unter einer freien Lizenz veröffentlicht. So konnten sich weitere Wissenschaftler an der Analyse beteiligen. Die Ergebnisse wurden über Blogs und Wikis zusammengetragen, frei zugänglich gemacht und diskutiert. Am Ende kamen sogar gemeinschaftliche Open-Access-Publikationen heraus.
Laut einer deutschlandweiten Umfrage unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nutzen 99% von ihnen Wikipedia. 95% tun das sogar im beruflichen Kontext. Ist Wikipedia seriös genug für die Wissenschaft?
Für die Vermittlung wissenschaftlichen Wissens ist Wikipedia sehr sinnvoll. Ich benutze es selbst oft, um Begriffe nachzuschlagen nach dem Motto, was bedeutet das nochmal und wie hängt das mit anderen Begriffen zusammen? Und jeder gute Wikipedia-Artikel hat entsprechende Literaturhinweise, über die man bei Bedarf weiter recherchieren kann. Das Verweisen auf Wikipedia-Artikel in wissenschaftlichen Arbeiten ist aber nach wie vor unüblich und unerwünscht, insbesondere wenn es wissenschaftliche Literatur zu dem Thema gibt.
Kommen wir nun noch einmal auf unser Thema zurück. Gibt es auch den Wissenschaftler 2.0?
Wir haben im Rahmen der vorhin erwähnten Umfrage 4 Social-Media-Typen in der Wissenschaft identifiziert. Der zielstrebige Typ nutzt die Social-Media-Kanäle durchschnittlich oft, also einmal wöchentlich, sieht die Themen Sicherheit und Privatheit im Social Web aber kritisch. Viel häufiger als dieser Typ tritt der technikbegeisterte Typ in Erscheinung. Er ist insgesamt aufgeschlossener gegenüber den technischen Neuerungen. Als Randgruppen existieren der klassische Typ, der Professor, der diese Technologien eher nach Aufforderung benutzt als aus eigenem Antrieb, und der Technikfreak, dem Vorreiter in allen Social-Media-Entwicklungen.
Besteht bei Veröffentlichungen im Netz nicht die Gefahr, dass andere Forscher die eigenen Ideen aufgreifen und somit den Erfolg für sich verbuchen?
Diese Befürchtung existiert noch bei vielen, insbesondere bei der Publikation von Forschungsdaten. Generell wird aber auch das Potenzial gesehen, die eigene Forschung über entsprechende Diskussionen im Social Web zu verbessern. Nur benötigt Bloggen und Twittern eben auch Zeit, wovon Wissenschaftler per se wenig haben. Und ein wissenschaftliches Blog wird in der Regel auch nicht in der klassischen Bewertung von Wissenschaft berücksichtigt. Der gute Forscher von heute erwirbt viele Drittmittel, publiziert in angesehenen Zeitschriften und nicht im Netz und lehrt an der Universität.
Wie kann man dennoch die Wissenschaftler zu mehr Online-Präsenz bewegen?
Es gibt bereits Ansätze, die die Bewertung von wissenschaftlicher Qualität mit der Präsenz des Wissenschaftlers im Social Web verbinden. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Veröffentlichungen eines Forschers, der auch gern bloggt und twittert, nicht gezwungenermaßen einen niedrigeren wissenschaftlichen Wert haben müssen. Diese Schlussfolgerung könnte den entscheidenden Anstoß geben.
Die erhöhte Webpräsenz erzeugt eine größere Transparenz. Wie weit öffnet sich auch der Zugang zur Wissenschaft?
Weit. Bei Citizen Science-Projekten zum Beispiel beteiligen sich Bürger an Forschungsaktivitäten. Sie zählen und klassifizieren dann etwa Vögel, die sie in ihrem Garten sehen, und melden diese beispielsweise über eine Smartphone-App. Mithilfe der Web-Technologien kann die Arbeit der Datenerfassung auf eine viel größere Gruppe als die der Wissenschaftler verteilt werden. Social-Media-Technologien können diese sogenannte bürgerbeteiligte Forschung unterstützen und fördern.
Werden wir auch ein Science 3.0 erleben?
Eins steht fest: Auch zukünftig werden geeignete Technologien für die Wissenschaft übernommen. Man kann gespannt auf die weiteren Entwicklungen schauen, die schon heute diskutiert werden. Beispielsweise das Web 3, das Internet, in dem Maschinen Informationen selbstständig interpretieren und weiterverarbeiten können. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
Jetzt haben Sie 60 Sekunden Zeit, um die Notizen zu korrigieren und zu beenden.
Teil 2.
Sie interessieren sich für die Möglichkeiten, besonders erfolgreich zu lernen. Im deutschsprachigen Radio hören Sie den folgenden Vortrag über Humor und Lachen im Unterricht. Beantworten Sie danach die Fragen kurz, in Stichworten, wie im Beispiel. Überflüssige oder alternative Informationen, die keinen Bestandteil der richtigen Antwort bilden, werden als falsch gewertet. Sie hören den Vortrag zweimal. Versuchen Sie, die Fragen schon beim ersten Hören zu beantworten. Bevor Sie sich den Vortrag anhören, lesen Sie sich bitte die Fragen durch. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel.
Hören Sie jetzt den Vortrag.
Dass Lachen gut für den Kopf ist, weiß man schon lange. Neuere Forschungen zeigen nun endlich, wie Humor auch hilft, um im Unterricht und in Prüfungen gut zu bestehen. In meinem Vortrag möchte ich Ihnen zwei Studien vorstellen. Sie zeigen, dass Studenten bei Prüfungen bessere Ergebnisse erzielen, wenn die Lehrer und Professoren Humor richtig einsetzen. Es gibt seit vielen Jahren populäre Artikel und Bücher, die behaupten, dass das Lernen durch Lachen und Humor verbessert werden könne. Dass beispielsweise eine entspannte Situation im Klassenraum für alle Studenten hilfreich ist, verwundert heute niemanden mehr. Aber echte Beweise für dieses angebliche Wissen waren bisher leider nicht zu finden. Ein Professor aus Chicago wollte es nun genauer wissen und hat den Unterricht erstmals ein ganzes Semester lang beobachtet. Um zu guten Ergebnissen zu kommen, wurden Vorlesungen in zwei verschiedenen Gebieten untersucht: Mathematik und Biologie. Dabei gab es jeweils zwei Gruppen von Studenten, die vom selben Professor unterrichtet wurden. In einem Kurs verwendete der Lehrer lustige Situationen, im anderen nicht. Die an dem Experiment beteiligten Lehrer selbst hatten vorher ein Seminar besucht, um das Lachen im Unterricht auch richtig einzusetzen. Dabei gibt es einfache Grundsätze. Die Menge zum Beispiel ist wichtig. 3 bis 4 lustige Bemerkungen oder Anekdoten pro Stunde sind optimal. Zu viel lustige Situationen und die Studierenden fühlen sich wie bei einer Unterhaltungssendung und die Lernbereitschaft nimmt ab. Zweitens, der verwendete Humor muss zum Thema passen. Auch beim Lachen soll der Kopf sich mit dem Unterrichtsstoff befassen. Und drittens darf Lachen nicht monoton wie eine mechanische Übung eingesetzt werden. Den Unterricht immer mit einem Witz zu beginnen, ist langweilig. Um diese Gefahr zu vermeiden, wurde in einigen Stunden gar kein Humor verwendet. Der Humor wurde wie folgt in den Unterricht eingeflochten. Der Lehrer erklärte ein neues Thema. Die zentrale Schwierigkeit wurde durch einen Witz deutlich gemacht. Nachdem das Lachen verklungen war, fasste der Dozent das Konzept noch einmal zusammen. Nach dem Semester wurde ein normaler Abschlusstest durchgeführt, mit 50 Multiple-Choice-Fragen. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass der bewusste und vorbereitete Einsatz von Humor mit inhaltlichem Bezug im Unterricht zu besseren Lernerfolgen führt. Dabei gab es 2 besondere Beobachtungen. Humor ohne Bezug zum Unterricht kann auch verwendet werden. Er hilft, die Situation angenehmer zu machen, wird aber nicht auf jeden Fall den Erfolg verbessern. Und bekanntlich hat auch nicht jeder Lehrer Humor. Und solche Lehrer, die Humor selbst eher als peinlich ansehen, sollten besser nicht versuchen, ihn im Unterricht einzubringen. Denn die Studenten merken sehr schnell, wenn ein Lehrer nur versucht, lustig zu sein. Ein zweites Experiment untersuchte die Prüfungen direkt. Studenten mit Prüfungsangst haben generell schlechtere Testergebnisse. Es gibt nun positive Beweise, dass Humor in der Aufgabenstellung und in der Prüfung helfen kann, die Ängste zu verkleinern. Das Experiment hat deutlich gezeigt, Humor kann Prüfungsergebnisse bei solchen Studenten deutlich verbessern. Der Humor hat am Anfang der Prüfung verschiedene Funktionen des Gehirns positiv verstärkt. Zum Beispiel die Aufmerksamkeit, das Interesse und das Erinnerungsvermögen. Dadurch wurden bessere Leistungen erzielt. Ein genereller Grund für den positiven Effekt von Humor ist folgender: Lachen schafft Distanz. Das wissen wir allerdings schon seit 1953. Damals wurde bereits bewiesen, dass Lachen hilft, einen gesunden Abstand zwischen sich und seinem Problem zu halten und dadurch sein Problem nüchterner zu betrachten.
Jetzt haben Sie 60 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren.
Jetzt hören Sie den Vortrag noch einmal.
Dass Lachen gut für den Kopf ist, weiß man schon lange. Neuere Forschungen zeigen nun endlich, wie Humor auch hilft, um im Unterricht und in Prüfungen gut zu bestehen. In meinem Vortrag möchte ich Ihnen zwei Studien vorstellen. Sie zeigen, dass Studenten bei Prüfungen bessere Ergebnisse erzielen, wenn die Lehrer und Professoren Humor richtig einsetzen. Es gibt seit vielen Jahren populäre Artikel und Bücher, die behaupten, dass das Lernen durch Lachen und Humor verbessert werden könne. Dass beispielsweise eine entspannte Situation im Klassenraum für alle Studenten hilfreich ist, verwundert heute niemanden mehr. Aber echte Beweise für dieses angebliche Wissen waren bisher leider nicht zu finden. Ein Professor aus Chicago wollte es nun genauer wissen und hat den Unterricht erstmals ein ganzes Semester lang beobachtet. Um zu guten Ergebnissen zu kommen, wurden Vorlesungen in zwei verschiedenen Gebieten untersucht: Mathematik und Biologie. Dabei gab es jeweils zwei Gruppen von Studenten, die vom selben Professor unterrichtet wurden. In einem Kurs verwendete der Lehrer lustige Situationen, im anderen nicht. Die an dem Experiment beteiligten Lehrer selbst hatten vorher ein Seminar besucht, um das Lachen im Unterricht auch richtig einzusetzen. Dabei gibt es einfache Grundsätze. Die Menge zum Beispiel ist wichtig. 3 bis 4 lustige Bemerkungen oder Anekdoten pro Stunde sind optimal. Zu viel lustige Situationen und die Studierenden fühlen sich wie bei einer Unterhaltungssendung und die Lernbereitschaft nimmt ab. Zweitens, der verwendete Humor muss zum Thema passen. Auch beim Lachen soll der Kopf sich mit dem Unterrichtsstoff befassen. Und drittens, darf Lachen nicht monoton wie eine mechanische Übung eingesetzt werden. Den Unterricht immer mit einem Witz zu beginnen, ist langweilig. Um diese Gefahr zu vermeiden, wurde in einigen Stunden gar kein Humor verwendet. Der Humor wurde wie folgt in den Unterricht eingeflochten. Der Lehrer erklärte ein neues Thema. Die zentrale Schwierigkeit wurde durch einen Witz deutlich gemacht. Nachdem das Lachen verklungen war, fasste der Dozent das Konzept noch einmal zusammen. Nach dem Semester wurde ein normaler Abschlusstest durchgeführt, mit 50 Multiple-Choice-Fragen. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass der bewusste und vorbereitete Einsatz von Humor mit inhaltlichem Bezug im Unterricht zu besseren Lernerfolgen führt. Dabei gab es 2 besondere Beobachtungen. Humor ohne Bezug zum Unterricht kann auch verwendet werden. Er hilft, die Situation angenehmer zu machen, wird aber nicht auf jeden Fall den Erfolg verbessern. Und bekanntlich hat auch nicht jeder Lehrer Humor. Und solche Lehrer, die Humor selbst eher als peinlich ansehen, sollten besser nicht versuchen, ihn im Unterricht einzubringen. Denn die Studenten merken sehr schnell, wenn ein Lehrer nur versucht, lustig zu sein. Ein zweites Experiment untersuchte die Prüfungen direkt. Studenten mit Prüfungsangst haben generell schlechtere Testergebnisse. Es gibt nun positive Beweise, dass Humor in der Aufgabenstellung und in der Prüfung helfen kann, die Ängste zu verkleinern. Das Experiment hat deutlich gezeigt, Humor kann Prüfungsergebnisse bei solchen Studenten deutlich verbessern. Der Humor hat am Anfang der Prüfung verschiedene Funktionen des Gehirns positiv verstärkt. Zum Beispiel die Aufmerksamkeit, das Interesse und das Erinnerungsvermögen. Dadurch wurden bessere Leistungen erzielt. Ein genereller Grund für den positiven Effekt von Humor ist folgender: Lachen schafft Distanz. Das wissen wir allerdings schon seit 1953. Damals wurde bereits bewiesen, dass Lachen hilft, einen gesunden Abstand zwischen sich und seinem Problem zu halten und dadurch sein Problem nüchterner zu betrachten.
Jetzt haben Sie 2 Minuten Zeit, um die Notizen zu korrigieren und zu beenden.
Ende des Hörverstehens.